Vater, ich denke, es geht vielen ganz ähnlich wie mir, dass wir schon einen reich erfüllten Tag hinter uns haben. Und dass es uns gut getan hat, die Bibel aufzuschlagen, nachzulesen, neu und erneut zu entdecken, wie gut du es mit uns meinst und wie groß deine Liebe zu uns ist. Danke, dass du uns da neu berührt hast. Und wir sind sehr froh, dass wir jetzt diesen Abend vor uns haben. Wir wollen das noch einmal ganz bewusst aufnehmen, was du uns heute Abend noch an Impulsen mitgeben möchtest durch dein Wort und durch die Auslegung deines Wortes. Und bitten dich, dass du uns noch einmal diese Frische gibst, diese Aufnahmebereitschaft, diese Fähigkeit, mit Kopf und Herz zu hören. Auch an diesem Abend möchten wir deinen Segen auf unseren Referenten legen, dich bitten, dass du ihn bevollmächtigst, dass du ihn bestätigst und dass du ihn in dem Wort segnest, das er an uns weitergibt. Danke, dass wir mit deinem Wirken und deiner Gegenwart unter uns rechnen dürfen. Amen. Bitte.
Römer 8, Vers 18 folgende. Ich halte dafür, dass dieser Zeit Leiden der Herrlichkeit nicht wert sei, die an uns soll offenbart werden. Denn das ängstliche Harren der Kreatur wartet, dass Gottes Kinder offenbar werden. Es ist ja die Kreatur unterworfen der Vergänglichkeit, ohne ihren Willen, sondern um des Willen, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung. Denn auch die Kreatur wird frei werden von der Knechtschaft des vergänglichen Wesens zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass alle Kreatur sehnet sich mit uns und ängstet sich noch immer da. Nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir haben des Geistes Erstlingsgabe, sehnen uns auch bei uns selbst nach der Kindschaft und warten auf unseres Leibes Erlösung. Denn zu solcher Hoffnung sind wir gerettet. Bitte nicht mit Luther, denn wir sind gerettet doch nur auf Hoffnung. Das ist zu negativ übersetzt, sondern denn zu solcher Hoffnung, von der die Rede war, positiv, sind wir gerettet. Die Hoffnung aber, die man erfüllt sieht, ist ja nicht Hoffnung. Denn wie kann man des hoffen, dass man sieht? Wenn wir aber des hoffen, dass wir nicht sehen, so warten wir sein in Geduld, in Ausdauer. Ich erinnere mich daran, dass ich einmal bei einem Pfingsttreffen zufällig eine Bibelschülerin wieder traf, die ich im März kennenlernte, auf einem einwöchigen Kurs, der auch zum Römerbrief ging. Und wir unterhielten uns so und tauschten so aus, wie es uns ging. Und sie sagte, sie weiß selbst nicht genau, woran es liegt, aber irgendwie ist alles so hoffnungslos oder ist sie nicht zufrieden, obwohl eigentlich gar nichts schief läuft. Und sie hat keinen Schwung in ihrem Leben nicht und in ihrem Glaubensleben. Und sie hatte sich immer wieder gefragt, was läuft eigentlich schief, was stimmt denn eigentlich nicht? Und sie konnte gar nichts konkret benennen. Und da wurde uns bewusst, was unser Problem als Christen immer wieder ist, nämlich, dass wir nicht den Blick Christi auf unser Leben haben, sondern einen natürlichen Blick auf unser Leben. Sie war in die Bibelschule gegangen und hatte gesagt, ja, jetzt spätestens wird es doch. Jetzt weiß ich anschließend, welchen Beruf ich will. Vielleicht lerne ich auch meinen Mann kennen. Und all das, was ich an Glaubensschwächen habe, das wird mir dadurch Bibelvers und Belehrung aus dem Ohr geputzt. Und dann fahre ich nach Hause und dann kommt der große Durchbruch. Wir haben ein Problem als Christen, dass wir den Begriff der Hoffnung nicht mehr biblisch füllen, sondern so, wie wir es sonst umgangssprachlich tun. Ein Mensch, der auf die Welt kommt, hat viel Hoffnung in dem Sinne, dass er Zukunft hat. Ein Säugling hat das Beste noch vor sich. Wie die aufsteigende Sonne ist auch die Jugend. Es wird immer besser. Erst lernt man lesen und schreiben, dann lernt man mit dem Fahrradfahren auch die Selbstständigkeit, dann macht man den Führerschein, man macht eine Ausbildung und immer sagt man, im Moment ist es zwar doof, aber es wird ja besser, wenn ich mal in der Schule bin, wenn ich mal aus der Schule raus bin, wenn ich mal verheiratet bin, wenn ich mal Kinder habe, wenn die Kinder mal aus dem Haus sind, wenn der Hund mal tot ist, wenn das Haus abgezahlt ist, wenn ich endlich in Rente bin, wenn ich wieder nach Langensteinbach kann, immer wenn, 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 wenn. Das heißt, dass wir immer das Leben von der Zukunft erwarten und damit verbunden natürlich auch unser Leben immer besser werden muss, damit wir der Illusion nicht aufsitzen, sondern uns weiterhin belügen können. In der Kindheit geht das auch noch. Da ist es ja in der Tat so, wir lernen ständig dazu. Es ist toll, wenn man sein erstes Zimmer hat, dann seine erste Wohnung, dann sein erstes Haus, aber irgendwann sind die Grenzen der eigenen Geldbörse und des Kontos erreicht. Und irgendwann einmal, auch körperlich merke ich, ich kann meine Bestzeiten den Berg hoch nicht mehr verbessern und hier kriege ich mein Zimperlein und da kann ich mich nicht mehr so konzentrieren und dort brauche ich meinen Mittagsschlaf und da zwackt der Zahn. Das heißt, irgendwann merke ich, die Sonne steigt nicht und steigt nicht und steigt nicht, sondern jetzt hat sie ihre Höhe und ich ahne schon, sie kriegt Geschwindigkeit nach hinten. In der Jugendarbeit ist es kaum möglich, Illusion und Hoffnung zu trennen. Junge Leute sind sowieso erwartungsvoll. Aufbruch, Stimmung, es liegt noch alles vor uns. Und ich erinnere mich, neulich hatte es ja schon gestreift, wieder ein Klassentreffen. Und das ist ja immer interessant, wenn man so nach 20 oder nach 25 Jahren die Alten sieht wieder und überlegt, was haben wir damals alles bei der Abi-Feier uns vorgenommen? Die Welt lag uns zu Füßen. Aber das war menschliche Illusion, das war ja nicht christliche Hoffnung. Die Jugend hat das Recht, große Gedanken zu haben. Und das ist auch in der christlichen Jugendarbeit kein Fehler, wenn junge Leute schwungvoll sind. Aber diese Art von Geschichte ist eine ablaufende Geschichte. Es stimmt, ein neugeborenes Kind hat das Beste vor sich, aber ein neugeborenes Kind lebt gleichwohl eine Geschichte ab. In der Sekunde der Geburt beginnt das Ableben. Das Ableben von einem Konto runter. Jeden Tag, den wir leben, werden wir einen Tag älter. Das heißt, in der Tat, unser äußerer Mensch, ob wir Christen sind oder nicht, hat eine ablaufende Geschichte. Wenn wir nun unseren Glauben nur innerhalb unseres natürlichen Lebens fassen, dann ist es kein Wunder, dass junge Leute noch voller Hoffnung sind und dass Ältere ihre Hoffnung verlieren. Das war bei den ersten Christen offensichtlich anders. Paulus und seine Gemeinden wussten um eine ablaufende Geschichte. Und dies viel mehr als wir. Nicht nur trotz ihres Glaubens haben sie leiden müssen, sondern gerade wegen ihres Glaubens sind sie verfolgt worden, hatten sie Widerstand und Schwierigkeiten. Sie standen mit beiden Füßen in der Welt, sie hatten keine Zeit zu träumen. Sie haben auch gemerkt, wie sie alt und gebrechlich werden. Ja, viele ihrer Gebrechen kamen eben gerade durch das Apostelamt, durch die Reisetätigkeit, die nassen und kalten Keller in den Gefängnissen. Das alles ist nicht gut für Gicht und Kreuz. Das heißt, sie haben genauso die ablaufende Geschichte gehabt. Unser äußerer Mensch verdirbt. Aber sie hatten zugleich das Wissen, neben ihrer ablaufenden Geschichte gibt es geistlich eine anlaufende Geschichte. Die jungen Christen haben in allem Zweifel und in allem Widerstand um zwei Geschichten ihres Lebens gewusst. Wir nehmen ab wie alle Welt, wir haben Leiden und Schwachheit und Trübsale, wie sie auch Nichtchristen haben. Aber zugleich, und zwar nicht abnehmend, sondern zunehmend, gehen wir immer mehr auf den Tag zu. Wieder in kindlicher Freude, muss man sagen, sagt der Apostel Paulus in Römer 13, 11, wir sind jetzt schon viel näher an dem Tag der Wiederkunft Christi, als damals, als wir gläubig wurden. Das ist wie bei einem Kind im Advent, das einzelne Türlein zählt, dass sich der Apostel sagt, als ich gläubig wurde in Damaskus, war es noch viel länger und tröstet sich damit, jetzt habe ich die letzten 10 Jahre schon mal ab und jetzt bin ich näher dran. Die ersten Christen lebten in Naherwartung. Sie waren bestimmt von Hoffnung. Sie wussten, dass sie wie die ganze Kreatur, also auch die Tiere und Pflanzen, leiden unter der Knechtschaft der Vergänglichkeit. Sie wussten, auch sie waren noch sterblich, wie alle Kreatur es ist. Aber sie wussten zugleich, sie hatten Teil an einer anlaufenden Geschichte, auf die sie zugingen und nach der sie seufzten und schrien zu ihrem Gott und haben ihn gebeten, Herr, komme doch bald. Nun sagen wir gerne, klar, die ersten Christen, die schwärmten noch richtig. Das kann der Paulus ja auch. Der Paulus, der ging ja auch davon aus, dass Christus vielleicht noch zu seinen Lebzeiten kommt. Oder wenn er wie im Philipperbrief damit rechnet, er könnte als Märtyrer sterben und dadurch in die Christusgemeinschaft kommen, hat er doch gedacht, dass Christus sehr bald danach kommen würde. Das heißt, wir trösten uns über unsere Hoffnungslosigkeit hinweg, weil wir uns für so klug halten. Denn es ist ja noch so weit weg. Das Interessante ist aber, dass die Hoffnung, die wirkliche Hoffnung, nie abhängig ist vom Termin, sondern immer von der Person, auf die man wartet. Wenn sich irgendeine Tante zum Besuch ankündigt, mit der ich nicht so furchtbar gut kann, ich meine jetzt nicht bei mir, sondern ich meine, jeder soll sich seine Person vorstellen. Ich habe nur eine Tante, die noch lebt und auf die würde ich mich freuen. Aber wenn eine Person sich ankündigt, auf die ich mich gar nicht freue, dann kann sie mir am Telefon sagen, ich komme in 3 Minuten, ich freue mich immer noch nicht. Wenn es aber ein Mensch ist, den wir wahnsinnig lieben, auf den wir uns ganz irrsinnig freuen, und der sagt uns, in 2 Monaten bin ich in Deutschland und würde dich gerne besuchen, dann mag ich mich schon 2 Monate vorher freuen. Ich habe bei uns den Verdacht, dass es gar nicht am Ausbleiben der Zeit liegt, dass wir uns hier auf Christus freuen, sondern dass es daran liegt, dass uns der Besuch gar nicht so angenehm ist, sondern dass wir viel mehr Respekt oder gar Angst davor haben und dass wir etwas beklommen sind. Vorfreude ist weniger eine Frage der Zeit. Vorfreude ist vielmehr eine Frage der Beziehung. Schon wieder kommt die Beziehung, denn wir reden den ganzen Tag von Gerechtigkeit Gottes als einer Beziehung zu Gott und mit Gott. Die ersten Christen wussten sich von Gott geliebt und sie sehnten sich diesen Tag dieses baldigen Kommens herbei. Was haben sie erwartet? Nun, sie haben erwartet, dass diejenigen, die dann leben, verwandelt werden in einen neuen, in einen ewigen Leib. Alle Krankheit zu Ende, alle Schmerzen zu Ende, ein neuer Leib. Und die Toten, die Thessalonicher waren erst unsicher, die bekamen, die von Paulus in Hinsicht auf die Toten wurde die Hoffnung weitergegeben, sie werden auferweckt werden in einen neuen Leib. Leibhaftig werden sie auferstehen. Dass viele sich nicht freuen auf die Auferstehung, liegt daran, dass die Wirklichkeit der Auferstehung in unserer Verkündigung in Deutschland weithin weder ernst genommen wird, noch auch gefüllt verstanden wird. Nebulös denken viele, ja, wir werden irgendwie weiterleben. Es gibt so eine Art, mit Unsterblichkeit zu rechnen. Oder es gibt einen Anteil an uns, der dann ewig lebt, meinetwegen unsere Seele. Oder andere sagen, ja, wir werden weiterleben, aber das heißt, wir werden in Gottes Gedanken weiterleben. Nein, sagt Paulus, das ist mir alles zu wenig im 1. Korinther 15. Wir werden leibhaftig auferstehen. Die Gegner sagen, das ist doch kindisch. Du willst doch nicht im Ernst sagen, dass der Märtyrer da zersägt, wie er ist, dann mit den alten Knochen noch einmal in den Himmel muss. Nein, ihr seid Kindsköpfe, das meine ich doch nicht. Wie ein Weizenkorn in die Erde fällt und natürlich erstirbt und nicht das alte Weizenkorn herauskommt, sondern aus dem Weizenkorn ein Halm und neue Früchte. So werden wir wohl sterben, aber wir werden persönlich auferstehen in einem neuen Leib, in einer neuen Leibhaftigkeit. Wirklich, um ewig bei Gott zu sein. So, dass wir ihn erkennen und lieben und so, dass wir erkannt werden und mit Namen gerufen und benannt werden. Es wird nicht ein Gespenst von uns dort oben rumwehen, sondern wir selbst werden dort sein. Freilich in einer ganz neuen Leiblichkeit. Ist einer von Ihnen gerade wiedergeboren worden? Wir reden heute Abend eigentlich von der neuen Leibhaftigkeit. Nun gibt es ein großes Misstrauen gegenüber der christlichen Hoffnung, das nicht uns bestimmt und unsere Kreise, aber sehr wohl gesellschaftlich immer als Misstrauen kommt. Man darf von der christlichen Hoffnung nicht so laut reden, denn Hoffen auf den Himmel ist Ablenken von der Weltwirklichkeit. Jahrhundertelang hat die Kirche die Menschen vertröstet auf ein Jenseits. Und so entsteht der Verdacht, dass immer die Rede vom Himmel automatisch vom Leben ablenkt. Dies ist falsch. Eine wahre Hoffnung hindert nicht das Leben, eine wahre Hoffnung befähigt zum Leben. Ich möchte das deutlich machen, wo wir es von den Kindern gerade haben. Ich erinnere mich noch sehr daran, wie ich die Adventszeit als kleiner Bub erlebte. Ich bin furchtbar ungern in die Schule gegangen, deshalb bin ich auch Professor geworden. Nicht? Man fügt sich immer das Böse ein ganzes Leben zu, aber heute macht es mir Spaß. Aber in der Adventszeit war das anders. Das Wissen, dass ich auf einen Tag zulebe, an dem es große Geschenke gab, und damals hatten wir nicht jeden Tag Geschenke, insofern war Weihnachten noch ein großes Fest für Kinder, hat das Elend relativiert. Wenn ich aufwachte und wusste, es ist Advent, und wir sangen damals noch Adventslieder in der ersten Stunde und da wurde dann die Kerze angezündet, dann war die Schule mit all ihrer Qual durchaus noch erträglich. Das heißt, es musste nicht jeder Tag in sich selbst den Tag motivieren und sinnvoll machen. Jemand, der in Vorfreude lebt, für den sind alle Probleme eine Nummer kleiner. Denn er ist erfüllt von einer großen Idee und Hoffnung. Als ich Sprachen lernte später als Student, habe ich es bei meinem Zimmernachbarn mitgekriegt. Der war verlobt und hat sich vorgenommen, wenn ich meine Hebräischprüfung bestanden habe, heiraten wir. Ja, den habe ich vielleicht um seine Vorfreude beneidet, nicht? Mit glühenden Ohren saß der da und paukte seine Vokabeln. Und wir, die wir gerade zufällig nicht verlobt waren, wir schimpften über die Sprache, wir schimpften über die Paukerei bis in die Nacht hinein und bewunderten ihn über sein Relativieren von Elend. Hoffnung? Das bezog sich auf das Hebräisch.
Ich habe schon gedacht. Deutsche Sprache.
Deutsche Sprache, klare Sprache. Die Vorfreude macht nicht lebensunfähig, sondern sie macht lebensfähig. Denn sie macht die Probleme kleiner. Und ein weiteres. Vorfreude relativiert nicht nur das Alltagsgeschäft, sondern Vorfreude motiviert auch. In dem Augenblick, wo ich mich auf etwas freue, denken Sie an große Urlaubspläne. Sachen, die man wochenlang vor sich hergeschoben hat, plötzlich gehen sie einem von der Hand. Warum? Nun, wenn ich einen Punkt habe, auf den ich freudig zulebe, dann geht mir das Notwendige schneller von der Hand. Ich drücke mich nicht immer, das, was ich sonst im Alltag tue, sondern ich bin frei. Das Elend wird etwas kleiner und das Notwendige wird etwas leichter. Das heißt, dass Hoffnung und Vorfreude nicht etwa vom Leben ablenkt, sondern zum Leben befähigt. Wer keine Hoffnung hat, hat keine Lebensperspektive und hat keinen Schwung. Nun können wir sagen, das ist ja recht, Vorfreude und Hoffnung können motivieren und können das Elend relativieren. Aber mein Problem ist, man muss sich ja erstmal auf den Himmel freuen, damit man in der Tat auch Vorfreude haben kann. Wenn Christen sich nicht auf den Himmel freuen, hat das sehr viel damit zu tun, dass sie ein falsches Gottesbild haben. Hätten wir das, was wir heute von Paulus uns ins Bewusstsein gerufen haben, immer vor Augen, da ist ein Gott, der uns vollkommen liebt. Und wir werden zusammen sein mit Abertausenden und Tausenden von Menschen und Gott loben und uns an seiner Liebe miteinander freuen. Wie es nur manchmal im Ansatz bei Treffen, bei Gottesdiensten, bei Gesprächen sein kann, dass wir ahnen, wenn das Himmel wäre, dann muss Himmel schön sein. So wird es dort vollkommen sein. Nun gebe ich zu, der Himmel bleibt natürlich sehr abstrakt. Denn niemand war da gewesen und niemand hat ihn als Mensch gesehen. Schauen wir in die Offenbarung und können eine Menge von ihr lernen. Wie wird dort das neue Jerusalem beschrieben? Nun zunächst in Offenbarung 21 mit dem Wesentlichen. Gott wird sein Volk zu sich nehmen und wird bei seinem Volk sein und sie werden das Volk Gottes sein. Wieder die Zugehörigkeit wird betont. Gott wohnt bei seinen Menschen. Dies wäre eigentlich schon für den, der Gottes Liebe verstanden hat, genug. Er braucht keine weiteren Bilder. Nun wird aber ganz liebevoll in der Offenbarung, ganz menschlich, der Himmel so beschrieben, dass wir ihn denken, uns vorstellen lernen. All das Elend, alle Schmerzen, alle Einsamkeit, alle Kränkung, alle Tränen, all das Altern und all die Gebrechlichkeit werden nicht mehr sein. Und wie zärtlich das Bild. Gott wird uns alle Tränen von unseren Augen abwischen, wie eine liebende Mutter ihre Kinder tröstet. Wie wird hier der Himmel beschrieben? Auf dem Weg der Verneinung. Weil wir uns etwas so Schönes nicht vorstellen können, geht der Seher auf unser Elend ein und sagt, deine Tränen kannst du dir vorstellen, die hast du auf der Backe. Da weißt du, was es ist. Also nimm doch all das Elend und denke bei allem Elend daran, das ist nicht Himmel und im Himmel wird es anders werden. Wenn wir all das Elend in eine Klage verwandeln, wenn wir all unser Leiden vor Gott bringen und ihm sagen, Herr, das ist dieses Schreien, das ich mit der ganzen Kreatur vor dir habe. Ich sehne mich nach meiner Erlösung. Und ich freue mich darauf, dass es eine Stunde gibt, in dem das alles vorbei ist und dass ich dann frei bin von all dem Negativen. Aber die Offenbarung bleibt hier nicht stehen. Das würde man ja noch nicht verwunderlich finden. Sondern sie geht weiter und beschreibt das neue Jerusalem in einer Weise, dass wir als Christen fast verlegen werden. Gold, Silber, Edelsteine. Perlen, die so groß sind, dass sie als Stadttore ausgeschlagen werden, sodass die Wagen rein und rausfahren können. Seltsam, wie kann man so vom Himmel reden? Was wird hier gemacht? Hier wird liebevoll an den Werten der Menschen angeknüpft, ganz materialistisch, ganz irdisch, ganz vordergründig. Und Gott sagt, gut, stell dir alles vor, was du dir erträumst. Mal es dir aus, so schön du willst. Und du müsstest es mit 1.000 und 1.000.000 Mal nehmen und vervielfältigen, um nur eine Ahnung zu haben, wie schön der Himmel ist. Wisst ihr, was mir so gefällt an der Offenbarung? Wie sehr sie auf unsere Menschlichkeit und Kindlichkeit eingeht. Eine Frau in der frühen christlichen Gemeinde, die ersten Christen waren sehr arm, hatte vielleicht so ein winziges Perlchen an einer Schnur, dass es kaum ein anderer sah. Sie wusste, dass es eine Perle war, die anderen konnten es gar nicht sehen, so klein war es. Die waren arm, die ersten Christen. Und der wird jetzt gesagt, im Himmel sind die Scheunentore und sind die Stadttore aus einer einzigen Perle. Das ist ja Wahnsinn, das ist Irrsinn. Ich weiß, die jungen Männer unter uns können jetzt mit Gold und Silber nicht so viel anfangen. Die müssen sich vielleicht vorstellen, dass sie einen Porsche auf der Milchstraße ohne Geschwindigkeitsbeschränkung und ohne geblitzt zu werden ausfahren dürfen. Das ist auch kindlich, aber wenn es nicht anders geht, jeder nehme sich seinen Wunsch und das, was er irdisch hier für schön hält. Ich finde es so liebevoll, wie die Bibel sich auf unsere kleine Fantasie einlässt und unsere irdischen Werte nimmt. Alles, was negativ ist, wird nicht mehr sein. Alles, was positiv ist, wird so überboten, dass wir es uns gar nicht vorstellen können. Wir haben keine Ahnung, wie schön es ist, wenn wir in Ewigkeit mit Gott zusammen sind. Und trotzdem sagen einige von uns, der Himmel soll kommen, aber nicht sofort. Ich will eigentlich doch erst noch eine Familie gründen und ich stehe gerade vor meiner Abschlussprüfung und wenn jetzt der Herr wieder käme, hätte ich ja ganz umsonst gelernt und ich glaube, das würde mich noch eine Äon lang beim Harfespielen irritieren. Also ich will doch vorher noch was erleben in dieser Welt. Mir kommt das zu schnell. Das ist sicherlich auch, liegt an unserer falschen Verkündigung. Gott ist nicht abgewandt von Schöpfung. Gott ist nicht abgeneigt von unserer Freude. Und schon die Art, wie sinnbildlich und sinnlich er das neue Jerusalem in diesen irdischen Werten beschreibt, macht seine Zärtlichkeit und sein Verständnis deutlich. Wir müssen uns nicht auf den Himmel freuen, indem wir die Erde schlecht machen. Wenn wir uns auf etwas freuen im Leben und es genießen, wenn wir diese Natur heute genossen haben, die Gemeinschaft, dann müssen wir nicht ein schlechtes Gewissen kriegen und sagen, eigentlich dürfte ich mich nur auf den Himmel freuen und ich dürfte mich gar nicht über diese Welt und ihre Gaben freuen. Nein, wir würden Gott doch als Schöpfer beleidigen, wenn wir das, was er uns jetzt gegeben hat, nicht in vollen Zügen genießen. Dieses Leben, wo wir es genießen können, dürfen wir in Dankbarkeit und sollen wir genießen. Aber dieses Leben ist mit all seinen Gaben doch Gabe eines Gebers. Und wenn ich ein Geschenk gebe, dann habe ich doch immer eine doppelte Absicht. Ich möchte mit dem Geschenk, dem ich es mache, eine große Freude machen. Er soll sich am Geschenk erfreuen. Ich habe natürlich nicht die Absicht, dass er sich so über das Geschenk freut, dass er mich ganz vergisst. Dann hat das Geschenk nicht seine Funktion erfüllt, sondern dann hat es ja vom Geber abgelenkt. Das heißt, wir müssen es nicht nur lernen, beim Weinen nach Gott zu schreien, sondern wir müssen es neu lernen, Gott zu danken in unserem Glück. Himmel denken wir nicht nur, wenn wir in der Verzweiflung nicht mehr anders können als beten, sondern was wir auch lernen sollten und neu lernen sollten, all das Schöne, was unser Leben erfüllt, durchzugehen und zu sagen, das sind Spuren des Himmels. Hier hat Gott mir schon eine Vorahnung gegeben, was dort einmal sein wird. Wir kennen alle Tage und Wochen, in denen es wenig Anlass zur Freude gibt und mehr Unangenehmes auf uns wartet oder eben es einfach nur hohl läuft und wir nicht richtig wissen, was uns motiviert. Wir sollten an diesen Tagen einmal anfangen, uns eine Liste zu machen, was wir im Himmel mit Sicherheit alles nicht mehr haben werden und umgekehrt. Wir sollten anfangen, dafür zu danken und Gott aufzuzählen, was in unserem bisherigen Leben Glück war, Geborgenheit, Licht und Helligkeit. All die Geschenke Gottes an uns bedenken und dann bei all diesen Bedenken den Geber hinter den Geschenken in seiner Schönheit erkennen. Dann lernen wir auch wieder den Himmel zu denken und dann lernen wir uns auf ihn zu freuen. Christsein bedeutet in Vorfreude leben. Christsein bedeutet in Hoffnung zu leben, in einer anlaufenden Geschichte, obwohl Paulus und seine Christen sehr wohl um eine ablaufende Geschichte wussten und wissen. Aber nun sagen einige, das wäre ja ganz schön, aber ich bin mir noch ungewiss, wie das Ganze ausgeht. Wie soll ich mich auf einen Himmel freuen, wenn mir selbst noch ungewiss ist, ob ich auch so richtig dabei bin? Gibt es nicht auch für Christen an diesem Tag ein Gericht nach Werken? Wird nicht geprüft, wie unser gelebtes Leben war? Einen Aspekt haben wir heute Morgen schon angesprochen, dass das Gericht alle Menschen treffen wird, dass alle Menschen, auch die Christen, nach ihrem gelebten Leben beurteilt werden. Und dass wir dann als das erscheinen, was wir wirklich sind, in den Augen der vollkommenen Liebe und Herrlichkeit Gottes. Und wie wird dann das Urteil sein? Nun, das Urteil wird eindeutig so sein, dass alle Menschen als schuldig erwiesen sind. Christ oder Nichtchrist, Jude oder Heide, Abraham oder David, Paulus oder Petrus. Und die große Überraschung wird sein, obwohl es schon im Römerbrief gestanden hat, werden wir trotzdem wieder überrascht sein. Die große Überraschung wird sein, dass wir dann, wie wir heute Morgen sagten, begnadigt werden. Als schuldig erwiesen und begnadigt. Und dies schon wissen dürfen. Ja, das haben wir heute Morgen schon gehabt. Aber Paulus redet doch selbst davon, dass wir als Christen auch vor dem Richterstuhl Christi stehen. Er redet doch auch in 1. Korinther 3, 15 oder vorher schon ab 11 folgende, redet er doch davon, dass unser Leben als Christen geprüft wird, welcher Art es sei. Und je nachdem, wie wir auf das Fundament Christus gebaut haben, wird es dieser Tag doch offenbaren. Wie passt denn das mit der Heilsgewissheit von Römer 8 zusammen? Gibt es nicht doch ein Gericht für Christen? Allerdings. Aber in 1. Korinther 3 geht es nicht darum, ob wir teilhaben am ewigen Leben. Das haben wir durch Christus und das haben wir durch seinen Zuspruch. In 1. Korinther 3 geht es darum, dass das gelebte Leben der Menschen offenbar wird. Dass wir am Schluss begnadigt werden, bedeutet nicht, dass alle Katzen in der Nacht grau sind vor Gott. Es bedeutet nicht, dass egal wie wir gelebt haben, es ganz vergessen ist. Sondern was bedeutet es? Gold, Silber, Edelsteine oder Holz, Heu und Stroh? Dort wird mancher von uns, die wir hier oben etwas erhöht stehen und sitzen, mit seinem Terminkalender dort oben bei Petrus an die Tür klopfen, Sie erlauben mir jetzt diese Bildlichkeit, und wird sagen, ich habe mein ganzes Leben mich eingesetzt, immer im Reisedienst, und wir lieben ja diese Laporello-Kalender, die kann man immer so schön zur Schau runterfallen lassen, sagen, oh Entschuldigung, das ganze Jahr ist schon besetzt, nicht? Das sind so Leute wie wir von Berufswegen, nicht? Für den Heiland aufgeopfert und fürs Reich Gottes das ganze Leben nur eingesetzt. Und wir kommen dort oben mit unserem Heuwagen an, mit Lebensergebnissen und mit Fruchtbarkeit unseres Lebens und Wirkens und sind ganz stolz auf uns. Und dann heißt es, gut durch die göttliche Waschstraße hindurch, alles einmal durchs Feuer. Und dann knistert's und spuckt's und die Funken sprühen und die Hälfte von unserer Professionalität bleibt in der Asche. Warum? Es wird am jüngsten Tag herauskommen, wie viel Schau wir in unserem Christenleben haben. Alles wird verbrennen, was nicht aus Liebe war. verbrennen, was nicht Leben gefördert hat. Wie schrecklich, sagen wir. Nein, wie erlösend. Wenn ich mir vorstelle, ich müsste mit mir selber den ganzen Himmel lang beschäftigt sein und müsste meine eigene Doktorarbeit korrigieren, eine Ewigkeit lang, das wäre ja die Hölle, das wäre ja nicht der Himmel. Wenn wir all unsere Fehler mit unserem himmlischen Gedächtnis ständig im Bewusstsein hätten, alle unsere Sünden wären uns im Gedächtnis, wie elend wäre das? Es wird unsere Befreiung sein, dass wir verbrannt werden von allem Unwesentlichen. Alles das wird verbrennen und weg sein. Wirklich vernichtet. Und dann kommt eine Frau aus der Gemeinschaftsstunde, die treu ihr Leben lang gebetet hat. Damals durfte sie noch keinen Beruf lernen, das war damals nicht üblich. Dann hat sie geheiratet, dann kamen die Kinder und als das letzte Kind aus dem Haus war, kamen die ersten Enkel. Die hat sich nie in der Mission betätigen können, hat immer nur dafür beten können und Socken stricken und daran denken. Und die hat sich hier treu eingesetzt und dort, aber jeder, der eine Familie hat, weiß, das ist ein undankbares Geschäft. Da kommt der Lohn selten zurück. Und die kommt bestimmt oben hin und wagt kaum den Blick zu heben. Und sie wird durch dieselbe göttliche Waschstraße geschickt. Und in ihrer kleinen Tasche hat sie Gold, Silber und Edelsteine. Und es wird sich zeigen, dass Millionen von Christen in Treue gelebt haben. Wisst ihr, was euch überwältigen wird? Wenn euch Christus, der Weltenherrscher, anspricht auf eine Stunde eures Gebets, auf eine Geste der Liebe und sagt, da war ich dabei, das habe ich gesehen. Es wäre ein Jammer, wenn das alles verbrennen würde. Unser Leben im Himmel wird ein Leben in der Erinnerung sein an all das, was in unserem Leben mit Christus wesentlich ist. Und vom Ende her wird unser ganzes Leben mit allen Schatten, mit allen Schmerzen und Leiden versöhnt sein. Wir kennen das ganz, ganz, ganz klein. Ich wechsle jetzt die Ebene ganz runter. Man lernt auf eine Prüfung und hält es nicht aus. Und dann besteht man sie und schaut zurück und der ganze lange Anlauf erscheint in einem anderen Licht. Man arbeitet in der Erziehung an seinen Kindern und zweifelt, wird auch was draus und wird alles recht. Und dann in der Tat entwickeln sie sich, dass man stolz ist und man schaut zurück und sagt, jetzt kann ich all mein Weinen und Sorgen und meinen Ärger und meine Wut ganz anders einordnen. So wird der Himmel sein. Unser ganzes Leben erscheint im Licht seiner Liebe. Unser ganzes Leben erscheint im Licht seiner Erinnerung. Und dann wird es überraschend sein, dass wir uns dann an ganz andere Dinge erinnern, als an das, was uns jetzt wichtig ist. Augenblicke, die verborgen waren, die kein Mensch gesehen haben, aber Gott sieht. Es hat einen Grund, dass sich die ersten Christen auf das Kommen Christi freuten. Und es hat noch mehr einen Grund, dass sie sich sogar auf das Gericht freuten. Denn Gottes Gericht ist sein Zurechtbringen. Und wir haben als Christen jetzt schon das Bewusstsein, dass wir allen Grund hätten, Gott zu fürchten als Richter, ging es nach unserem gelebten Leben. Aber dass wir allen Grund haben, froh zu sein, weil es nach Christi gelebtem Leben ging. Gott nennt deinen Namen und schaut auf seinen Sohn Jesus Christus und sagt, du bist in Ewigkeit gerecht. Und dann magst du dich melden und sagen, du guckst falsch, ich heiße zwar so, aber ich bin nicht Christus. Und er sagt, doch, ich sehe dich im Licht meines Sohnes Jesus Christus. Alle Furcht vor dem Gericht, alle Furcht vor Gott und seinem Kommen sind nicht an Christus orientiert und an ihm gemessen. Das sage ich nicht, um euch ein schlechtes Gewissen zu machen, sondern um euer Gewissen zu erleichtern. Wir haben einen Gott, zu dem wir fliehen dürfen, in unserer Angst. Unter Absehung seiner Liebe hätten wir allen Grund, diesen Tag zu fürchten und nicht in Vorfreude zu erwachen. Sondern in seiner Hoffnung und in seiner Liebe, die er uns schenkt, da haben wir den Grund, uns nur darauf zu freuen. Christen mögen Angst haben vor dem Sterben, vor dem Altwerden, dem Leiden und den Schmerzen. Das ist begründet und das hatte sogar Jesus in Gethsemane vor seinem natürlichen Tod und natürlich auch vor der Last, die dann auf ihm lag, die unseren Tod weit übersteigt. Das ist berechtigt. Aber wir haben keinen Grund, den Tod zu fürchten. Jetzt gibt es aber noch einen Punkt. Der Himmel wird mal schön sein, in 10, in 100, vielleicht erst in 1000 Jahren. Aber wenn ich jetzt sterbe, was ist denn dann mit der Zwischenzeit? Bin ich dann nicht doch irgendwo so halb zwischen Himmel und Hölle? Was ist denn im Augenblick, wenn ich sterbe? Da haben viele Christen die Vorstellung, es gäbe einen Zwischenzustand, der nicht so angenehm wäre, oder ein Schattenreich, wo wir nicht richtig wach sind und nicht richtig schlafen. Dies ist nach dem Johannesevangelium und nach den Paulusbriefen unberechtigt. Christen werden sterben, aber Christen können nicht tot sein. Es gibt kein Totsein der Christen. Paulus begründet das in Römer 14, 7 folgende so: Wenn wir leben, gehören wir dem Herrn. Wenn wir sterben, gehören wir auch dem Herrn. Unser Herr ist aber nicht mal tot und mal lebendig. Er war tot und jetzt ist er lebendig. Das heißt, jemand, der dem Herrn gehört, kann gar nicht tot sein. Er ist in der Christusgemeinschaft. Denn sonst würde es ja bedeuten, dass wir als Gläubige erst dem Herrn gehören, dem Auferstandenen, solange wir leben, und würden dann vorübergehend aus seinem Besitz und seinem Leben herausfallen. Wunderschön sagt es Jesus auch zu Martha bei der Auferweckung des Lazarus in Johannes 11. Dort sagt er die Auferstehungshoffnung ihr zu und sie antwortet ganz artig wie eine Konfirmandin: Ja, ich weiß, Lazarus wird auferstehen, nämlich am jüngsten Tag, dann, wenn das alles passiert. Und Jesus sagt: Nein, nein, das meine ich nicht, sondern ich bin selbst die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, ob er gleich stirbt. Das heißt, Christen können sterben, aber sie können nicht tot sein. Es gibt keinen Zwischenzustand, den wir fürchten müssten. Gewiss, die Auferstehung der Leiber wird später sein. Und jüdische Vorstellungen haben überlegt, dass es vielleicht verschiedene Himmel gibt, in denen man näher oder unmittelbarer bei Gott ist. Und dann hat man gerne gesagt, der siebte Himmel ist der Thron Gottes selber und es gibt einen Himmel davor. So redet Paulus selbst in 2. Korinther 11 und 12, ja von diesem dritten Himmel, in den er entrückt war, das ist das Paradies. Es mag sehr wohl sein, dass wir nach dem Sterben erst einmal unmittelbar bei Christus sind und dann bei der leiblichen Auferstehung im siebten Himmel. Nur wenn wir bei Christus sind, haben wir schon den Himmel, denn bei Christus sein ist der Himmel, was immer sich später noch entwickelt. Die Schwierigkeit, dass wir den Augenblick des Sterbens so weit wegsehen von dem Tag der allgemeinen Auferstehung, ist nur ein Problem, das sich für Menschen stellt, die nicht absehen können von ihrer Zeit und von ihrer Materie. Die Ewigkeit ist nicht das, was nach der Zeit kommt. Die Ewigkeit war schon lange vor der Zeit, sie ist gleichzeitig zur Zeit und sie wird nach der Zeit sein. Abraham hat es nur mit einem Schritt zur Ewigkeit weit und den ist er damals in der Zeit gegangen. Als Christus auferstand, war das von der Zeit her auch nur ein einziger Schritt. Wenn wir auferstehen, wird es auch ein Schritt sein, weil wir alle von der Ewigkeit gleich weit weg sind. Ich will jetzt am späten Abend nicht in Physikunterricht verfallen und den alten Einstein bemühen. Das könnte man sehr wohl. Es genügt uns völlig, es auf der Ebene von Paulus zu machen. Der hat es auch nicht mit Mathematik und Physik versucht. Sondern für ihn war das Entscheidende, die Christusgemeinschaft wird nicht mehr unterbrochen. Wer Christus gehört, ist und bleibt mit ihm lebendig, selbst im Augenblick seines Sterbens. Und nun kommen wir zu dem Punkt, der uns heute Morgen schon als Frage gequält hat. Und das ist ein Problem, das sehr, sehr viele Christen verdrängen und überhaupt nicht bedenken. Und ich weiß, dass es hier schon immer mit bedacht wurde und insofern hier ein besonderer Punkt auch des Bedenkens und Erkennens ist. Man muss sich im Ernst fragen, wie ist es denn möglich, dass wir uns eines Himmels freuen und einer Christusgemeinschaft in dem Wissen, dass die Mehrheit aller Menschen gar nicht daran teilhaben werden, wenn unsere Erkenntnis vollkommen ist. Dann werden wir natürlich auch im Himmel wissen, dass wir nicht alle vollständig sind. Und wir haben die große Frage, wenn zweitens Gott ein Gott der Liebe ist und Gott alle Menschen liebt, ja, wenn wir nach 2. Korinther 5, 14 folgende sagen dürfen, dass Gott die ganze Welt, nicht nur die Christen, die ganze Welt mit sich selbst versöhnt hat in Christus. Wie kann Gott denn seinen Sohn für die ganze Welt senden und sich dann begnügen damit, dass nur einige davon profitieren werden? Und das Dritte, das war der Anlass, warum Paulus hier darüber spricht. Wenn wir mit dem Schlusskapitel 8 in diesem Hauptteil, dort sagen, dass uns nichts von der Liebe Christi scheiden kann, dass die, die einmal erwählt und berufen und gerechtfertigt sind, gewiss sein dürfen, dass niemand mehr uns aus Gottes Hand reißt und nichts uns von Gottes Liebe trennt, muss jedem Judenchristen wie Paulus sofort die Frage kommen, ja, aber was ist dann mit Israel? Kann es uns nicht wie Israel gehen? Israel war doch auch berufen, Israel war doch auch erwählt, Israel war doch auch von Gott geliebt und dennoch haben sie durch ihren eigenen Ungehorsam sich verstockt und sind in der Trennung von Gott auch noch bei der Sendung des Messias, des Christus, verharrt. Könnte es uns nicht genau wie Israel gehen? Kann es nicht sein, dass wir auch als Christen eine Zeit heilsgewiss sind und dann plötzlich das Heil verwirken? So ist Paulus genötigt, auf dem Höhepunkt der Argumentation in Römer 8 einen 3-Kapitel-Exkurs zu Israel einzuschieben. Und es zeigt sich, für Paulus war es kein Exkurs, von dem er mit dem Thema abkam, sondern für ihn war es eine Konzentration auf die Heilsgewissheit auch für die Kirche. Das Schwierige ist bei Römer 9 bis 11, dass man die Kapitel nicht voneinander trennen darf. Ich habe extra viel Mühe auf die Gliederung und Ausführung auf den Zetteln von heute Morgen verwendet. Ich bitte ganz herzlich, dass ihr das in Ruhe zu Hause studiert, weil ich es heute Abend ja nur skizzieren kann. Es stellt sich für Paulus die dringende Frage, ob denn Gottes Wort hinfallen kann, ob Gottes Zusage zurückgenommen werden kann, in Anbetracht des Unglaubens Israels. In Kapitel 9 versucht er zunächst, das Problem einzugrenzen und zu sagen, so neu ist das nicht, wie die Gegner uns Christen vorwerfen. Schon immer war es so, dass ja nicht alle leiblichen Nachkommen Abrahams dann auch faktisch geglaubt haben und in der Segenslinie standen. Sondern es war schon immer so, dass Isaak und nicht Ismael, dass Jakob und nicht Esau, und so ging es durch die Geschichte weiter, die Erwählten und die Berufenen waren, sondern die Segenslinie ist innerhalb der Nachkommen Abrahams. Was Paulus damit sagen will, ist, der Unglaube vieler Israeliten gegenüber Christus ist kein analogieloses, kein völlig neues Phänomen, sondern es ist eine Fortsetzung und Steigerung einer Entwicklung, die schon die Propheten im Alten Testament in Israel erlitten haben. Damit ist aber Paulus natürlich nicht zufrieden, denn damit ist ja noch nichts geklärt. In Kapitel 10 überlegt er noch einmal, woran es liegen kann. Israel hat sich doch bemüht. Und Israel hat doch die Gerechtigkeit gesucht. Freilich eben nicht Gottes Gerechtigkeit in Jesus Christus, sondern außerhalb von Jesus Christus. Und weil Gott nun Christus geschickt hat, war dann die eigene Gerechtigkeit eben die, die nicht zum Ziel, nicht zu Christus geführt hat. Und Paulus erinnert nochmal die Römer daran, wie kommt es denn zum Glauben? Nun, Gott muss erst einen Apostel schicken. Und dann muss verkündigt werden. Und dann muss gehört werden. Und dann wird erkannt, dann wird geglaubt und dann wird angerufen. Und er wiederholt diese Kette, wie es zum Glauben kommt, nämlich durch Gottes Wirkung. Deshalb, um jetzt zu prüfen, was ging bei Israel schief. Wurde niemand gesandt? Natürlich. Die Apostel haben ja in Israel zuerst missioniert. Wurde nicht verkündigt? Aller Orten, alle Welt hat es gehört. Haben sie es nicht verstanden? Nun, mit den Ohren haben sie es verstanden. Aber sie haben nicht an Christus geglaubt und haben ihn ja nicht angerufen. Das heißt, die Kette hat ein fehlendes Glied im Augenblick des Erkennens und des Anerkennens. Und nun, am Anfang von Kapitel 11, stellt sich für Paulus eine düstere Frage. Wie kann das sein, dass zwischen der Verkündigung und dem Hören einerseits und dem Erkennen und Anrufen andererseits ein Glied fehlt? Hat Gott vielleicht doch sein Volk insgesamt verworfen? Gibt es eine definitive, endgültige Verwerfung der Erwählten, der Berufenen? Und Paulus sagt, das sei ferne auf keinen Fall. Sondern der Unglaube Israels ist eine zeitweilige Verstockung. Das heißt, so wie es von den Heiden schon in Römer 1, 18 folgende gesagt war, Gott hat den Menschen seinen Willen gelassen, er hat sie laufen lassen auf ihren Wegen. So ging es auch Israel. Sie wollte nicht hören und Gott hat sie ziehen lassen. Aber diese Verstockung ist zeitweilig. Ja, auf seltsame Weise, sagt Paulus, war der Unglaube Israels sogar der äußere Auslöser für die Heidenmission. Wenn wir uns daran erinnern, es wurden die Apostel und Es wurden die Diakone in Jerusalem verfolgt wegen ihres Christuszeugnisses. Sie mussten, die griechisch Sprechenden, Jerusalem verlassen und in Judäa und in Samaria und auf den Inseln wurde daraufhin das Evangelium verkündigt. Und Paulus sieht ein seltsames Geheimnis in dieser Verdrehung. Als Jude hatte er gedacht, es wird so sein, dass in Israel das Licht aufgeht, die Gotteserkenntnis ist und die Völker herbeikommen und sagen, bei euch ist Gott. Israel sollte Auslöser und Träger der Hoffnung für die Heiden sein. An Israel sollten sie zum Glauben kommen. Nun hat Israel nicht gewollt. Dann hat aber Gott nicht gesagt, okay, dann will ich auch nicht. Sondern das Geheimnis ist, Gott gebraucht nicht nur die Menschen seiner Erwählung und des Glaubens, sondern Gottes Größe ist so groß, dass er sogar noch die Menschen in Verstockung und Unglauben zu seinem Segen gebraucht. Seine Kraft ist so groß, dass er nicht nur den Gehorsam von Menschen zu seiner Segenslinie nutzt, sondern sogar den Ungehorsam. Und deshalb hatte er schon in Kapitel 9 den Pharao eingeführt. An ihm will ich meine Macht erweisen. Dass Gott seine Macht an den Glaubenden erweist, das ist uns bekannt. Dass er aber so groß ist in seiner Gnade und Liebe, dass er selbst noch die Sünde der Menschen zur Vollendung seines Heilsplanes nutzen kann, das ist das Geheimnis, das er hier mitteilt. Und in Römer 11, 25 folgende erst kommt er in der Tat zur Auflösung all dieser offenen Fragen, was Israel betrifft. Ich will euch, liebe Brüder, nicht verhehlen dieses Geheimnis, auf das ihr euch nicht auf eigene Klugheit als Heidenchristen verlasst. Blindheit ist Israel zum Teil widerfahren, so lange, bis die Fülle der Heiden eingegangen ist. Und alsdann wird das ganze Israel gerettet werden, wie geschrieben steht. Es wird kommen aus Zion der Erlöser, der da abwende das gottlose Wesen von Jakob. Und dies ist mein Bund mit ihnen, wenn ich ihre Sünden werde wegnehmen. Nach dem Evangelium sind sie zwar Feinde in Hinsicht auf euch, aber als Heidenchristen, aber nach Gottes gnädiger Wahl sind sie Geliebte um der Väter willen. Denn Gottes Gaben und Berufung können ihn nicht gereuen. Gleicherweise wie ihr zuvor nicht habt an Gott geglaubt, nun aber Barmherzigkeit erlangt habt durch ihren Unglauben, so haben auch jene jetzt nicht wollen glauben an die Barmherzigkeit, die euch widerfahren ist, damit auch sie Barmherzigkeit erlangen. Denn Gott hat alle festgehalten unter dem Unglauben, auf dass er sich aller erbarme. In Hinsicht auf Israel ist die Perspektive des Paulus hier eindeutig. Er weiß, ein Geheimnis weiterzugeben, das ihm aus der Schrift oder durch Vision und Offenbarung von Gott mitgeteilt wurde. Heißt das jetzt, dass Israel unabhängig von Christus und unabhängig vom Glauben in den Himmel kommen kann und ewiges Leben hat? Nein, das ist nicht die Hoffnung des Paulus. Sondern Christus wird selber das an Israel wirken, was bei den Heidenchristen durch die Verkündigung des Evangeliums geschieht. Und wie Paulus sich das vorstellt, wissen wir vom Anfang des Kapitel 11, weil er dort argumentiert, Israel ist nicht verworfen, denn auch ich bin ja ein Jude, ich gehöre zu Israel. Und so wie es bei mir in Damaskus war, wird es mit ganz Israel geschehen. Auch Paulus wurde durch keinen Judenchrist und keinen Heidenchrist bekehrt. Auch er wurde nicht durch menschliche Verkündigung zum Glauben gebracht, aber er kam zum Glauben durch das Sehen Christi selbst, die Erkenntnis Christi bei der unmittelbaren Erscheinung. Bei Paulus nur für ihn selber. Die Umstehenden merkten, da passiert was Besonderes, aber ihnen waren die Augen nicht geöffnet für dieses Ereignis. Hier aber wird es als Verheißung gegeben für ganz Israel. Jetzt sagen wir gerne als Theologen, ja, das betrifft natürlich nur die Judenchristen. Aber das ist falsch. Von den Judenchristen war in Kapitel 9 und 10 die Rede. Sie sind der heilige Rest aus den Völkern und aus Israel. Die Verheißung von Kapitel 11 betrifft das Israel, das jetzt in Jesus Christus seinen Messias noch nicht erkennen kann. Sie werden dann durch Christus und im gläubigen Anrufen Christi in diesem Augenblick seiner Ankunft von ihm selbst bekehrt, denn er ist der Retter nach der Sprachregelung der ersten Christen. Sie haben in ihm den Retter gesehen. Nun sind wir alle ja nicht Judenchristen oder die wenigsten von uns. Ich weiß es nicht, es können welche unter uns sein, aber das sind in Deutschland ja nicht so viele. Für uns als Heidenchristen plagt uns die Frage, was ist denn dann mit all den Heiden? Und dann sagen wir natürlich, korrekt und gerne, ja, Israel hat eine Sonderverheißung, das ist auch richtig, und Israel ist ja um der Väter willen gesegnet. Das heißt, die Abrahamsverheißung hat ja allen Nachkommen gegolten. Nun ist es aber fraglos so, dass Paulus seine Heidenmission im Galaterbrief ja genauso mit dem Abrahamssegen verbindet und sagt, dass eben deshalb, weil in der Abrahamsverheißung schon die Heiden mitgesegnet sind, dass deshalb auch dieser Segen für die Heiden gilt. Und noch etwas anderes, was in der Tagespolitik heute von einer großen Bedeutung ist. Er redet in Römer 11, 25 folgende nicht von der Isaak-Linie. Die Isaak-Linie und Jakobs-Linie war ja Thema in 9 und 10. Er redet von denen, die vorher noch nicht als Erwählte erkannt waren, die nicht geglaubt haben. Das heißt, dass hier in 11, 25 folgende ganz Israel meint, alle Nachkommen Abrahams, nicht nur die der Verheißungslinie, nicht die waren vorher schon im Blick. Er hat ja hier die Verstockten im Blick gehabt. Das heißt, die Frage ist, was ist dann mit Ismael und was ist mit Edom im Rahmen der Abrahamsverheißung? Alles offene Fragen. Nun liegt es sehr leicht zu sagen, und ich weiß, dass in dieser Tradition das ja auch immer wieder bedacht wird, gibt es im Neuen Testament eine Allversöhnungslehre. Der Begriff der Allversöhnungslehre ist an sich schon missverständlich, weil es die selbstverständlich gibt. Das ist ja 2. Korinther 5. Alle Welt ist mit Gott versöhnt. Und das ist ja schon am Kreuz geschehen. Was damit gemeint ist, ist natürlich, gibt es eine berechtigte Hoffnung, dass alle Menschen ohne Ausschluss bei der Parousie, bei der Erscheinung Christi von ihm selbst bekehrt wird. Eine andere Tradition könnte es nicht geben. Nur so könnte es zu denken sein. Nicht an Christus vorbei, nicht ohne Glauben, sondern alleine durch ihn. Wenn wir im Neuen Testament die Linie der Liebe Gottes und des Kreuzes Christi nehmen, ist alles, was dazu gesagt wird, immer universal, alle Welt betreffend. Wenn wir als Christen sagen, ich weiß, dass Christus für mich gestorben ist, dann können wir es nur deshalb wissen, weil er für alle gestorben ist und deshalb auch für mich. Kein neutestamentliches Bekenntnis sagt, Christus ist nur für einige gestorben und wenn du Glück hast, gehörst du dazu, aber vielleicht gehörst du auch nicht dazu, sondern das Heilswerk gilt der ganzen Welt. Gleichzeitig aber besteht kein Zweifel dran, dass die Zueignung des Heils überall im Neuen Testament an den Glauben gebunden ist. Und dies bringt uns nun in einen Widerspruch, den wir diesseits der Parousie nicht auflösen können. Christus liebt alle Menschen, ist für alle gestorben und das ewige Leben wird ausschließlich im Glauben geschenkt und zugeeignet. Das heißt, es laufen zwei Linien aufeinander zu und dann kommt der Deckel des Neuen Testamentes und wir erleben nicht mehr, dass sie sich kreuzen. Für die Israel-Frage in Römer 9 bis 11 sehen wir, wie es sich kreuzt. Gott hat allen Israeliten eine Verheißung gegeben in Abraham und am Tag der Erscheinung Jesu Christi werden alle zum Glauben kommen. Wie gehe ich selbst mit dieser Offenheit um? Nun, ich versuche keine Lehre daraus zu machen und ich schlage auch Gott nicht vor, wie er es gefälligst zu tun hat. Das ist ja unser Problem, das wir sowieso immer wieder haben. Das hatte ich heute Morgen schon erwähnt, dass wir Gott sagen, wie er es gefälligst zu tun hat. Sondern mein Leiden daran, dass es sein könnte, es gäbe in Ewigkeit Menschen, die verloren wären und die Christusgemeinschaft nicht hätten, ist doch nicht von mir erfunden, weil ich als Hans-Joachim Eckstein so ein toller Charakter bin, sondern das habe ich doch erst durch Gottes Liebe überhaupt gelernt. Vorher war mir das ziemlich schnuppe, wer neben mir im Sandkasten sitzt und später neben mir auf dem Fahrrad fuhr. Das war mir als Kind ziemlich egal, da habe ich an mich gedacht. Das heißt aber, dass dieses Leiden am Verlorensein der Welt nicht von uns erfunden ist. Es ist doch Gottes Leiden. Das, was wir tun können, ist nun dem Gott, der so liebt, vertrauen und offene Fragen bei ihm offen lassen. Wir müssen fürchten, dass Menschen infolge ihres gelebten Lebens in Ewigkeit verloren sind. Wir dürfen aber hoffen, dass der Vater Jesu Christi sich in Ewigkeit treu ist und er sich selbst nicht von seiner eigenen Treue entfernen kann, weil er es nicht will. Ich weiß, dass wir normalerweise gerne alle Fragen beantworten und ich überrasche immer wieder Leute, wenn ich sage, das sind Fragen, die muss man offen lassen. Da haben mich schon oft nach Predigten Leute angesprochen und haben gesagt, komisch, ich hätte gedacht, Professor versucht erst recht alles zu beantworten, weil ich es ja schon als Jugendkreisler versuche. Das wundert mich, dass Sie dann eine Frage offen lassen, das ist sehr mutig. Aber es gilt, eine Menge Fragen offen zu lassen, aber nicht die Frage, wer Gott ist und wie Gott über uns denkt. Und das, was Gott über uns denkt und was er uns zugesprochen hat, das hat Paulus am Ende von Römer 8 triumphal schon in Hinblick auf Israel, aber vor allen Dingen in Hinsicht auf uns als Christen formuliert. Was sollen wir 8,31 nun hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer mag dann noch wider uns sein? Der doch auch seinen eigenen Sohn, also das Wertvollste, nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Tausende kommen in Frage. Aber Gott ist hier, der da gerecht macht. Wer will verdammen? Christus ist hier, der gestorben ist, ja vielmehr, der auch auferweckt ist, welcher ist zu Rechten Gottes und vertritt uns. Wer will uns scheiden von der Liebe Gottes? Und dies ist nun die triumphale Frage. Wer will uns anfechten? Wer will uns verklagen? Wer kann uns den Glauben nehmen? Tausende kommen in Frage. Aber bei dieser Frage kommt nichts in Frage. Wer will uns scheiden von Gottes Liebe? Trübsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Es steht ja geschrieben in dem Psalmen, um deinetwillen, um Gottes Willen werden wir getötet den ganzen Tag. Wir sind geachtet wie Schlachtschafe. Aber in dem allen überwinden wir weit, sind wir mehr als Sieger. Durch den, der uns geliebt hat, denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch keine andere Kreatur kann uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Es mag Menschen gelingen, dir deinen Herrn wegzunehmen. Es mag dunklen Mächten gelingen, dir deinen Herrn wegzunehmen. Es wird keiner Macht der Erde und der Hölle gelingen, dich deinem Herrn wegzunehmen. Es ist wichtig, dass wir es lernen, nach Gott zu greifen und ihn zu halten. Wichtiger aber noch ist, dass wir wissen, dass er uns hält, selbst da, wo wir es nicht spüren und wo wir daran zweifeln. Wollen wir beten? Lieber Herr Jesus Christus, wir können von deinem Kreuz unendlich viel lernen. Aber über alle Erklärungen sind wir überwältigt von der Botschaft deiner Liebe. Du hast uns nicht etwas gegeben, du hast uns nicht viel gegeben. Du hast uns nicht nur alles gegeben, sondern dich selbst. So sehr hast du uns geliebt. Ganz voraussetzungslos, nicht als die, die wir sein sollten und werden, sondern als die, die wir waren und sind. Und diese Liebe umfängt uns schon Jahrtausende. Und wir ahnen es nicht. Diese Liebe begleitet uns und ruft uns seit Jahren. Und wir haben es so oft überhört. Du siehst all unser Bemühen, all unser Halten, all unsere Anstrengung. Und wie oft sind wir mit all dem Strampeln eher von dir weggelaufen als zu dir hin. Und dabei bist du schon bei uns und wir müssen uns nur umschauen und in deine liebenden Augen sehen. Herr, was immer uns heute ausmacht, was wir in dieses Wochenende mitbringen, an Schuld, an dunklen Gedanken, an Angst, auch an Zorn, Ärger und Enttäuschung. Was wir mitgebracht haben an Hoffnung, an Glück, an Zuversicht und an Zukunft. All das bringen wir dir. Und darüber hinaus bringen wir uns selbst. Herr, wir wollen dir heute Abend etwas sagen, was Gültigkeit haben soll für alle Zukunft. Für Augenblicke der Angst, der Anfechtung und Dunkelheit. Für allen Übermut, Erfolg und alles Glück. Wir wollen dir gehören. Wir wollen dich ergreifen und von dir in Ewigkeit ergriffen sein. Herr, wir gehören ausschließlich dir und deiner Liebe. Deiner Beziehung wollen wir leben. Von deiner Beziehung umfangen sein und immer wieder eingeholt werden. Und wenn es Stunden gibt, in denen wir das vergessen, vergisst du es nicht. Wenn wir unseren Ruf zurücknehmen wollen und daran zweifeln, dass wir es ernst meinten, meine du es weiterhin ernst. Das, was wir jetzt sagen, Herr, gilt in Ewigkeit und ist unser letzter und gültiger Wille. Wir sind dein und wollen.